Ich lese uns heute Abend aus Matthäus 18, die Verse 15 bis 17. Wenn aber ein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweien oder dreier Zeuge Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er der wie ein Heide und der Zöllner. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für den Abend. Danke dir, dass wir in dem Land leben dürfen, wo wir die Möglichkeit haben, so frei zusammenzukommen unter deinem Wort. Und ich bitte dich, dass du den Abend nutzt, zu uns zu sprechen, und bitte dich auch, dass du Rainer Wirtz segnest, dass er das weitergeben darf, was du uns weitergeben möchtest. Amen.
Ja, wir haben ein ganz spezielles Thema heute Abend, und Sie haben wahrscheinlich gar nie vielleicht ein- oder zweimal eine Predigt über diesen Text gehört. Ich selber habe es mal im Rahmen von Kain und Abel etwas ausgeführt. Das ist im Wesentlichen so ziemlich ähnlich. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, und deswegen habe ich mich nach ein paar Jahren entschlossen, noch einmal darüber zu sprechen. Aber ansonsten gibt es Gemeinden, da taucht weder das Wort noch die Sache auf, Gemeindezucht. Da biegt es manchen schon geistlich die Fußnägel hoch, allein wenn sie das Wort hören und denken an irgendwas Mittelalterliches, wo sind wir denn jetzt gelandet? Die anderen sagen, juhu, endlich wird es mal gesagt und ist auch absolut notwendig. Ich denke an einen bekannten Verkündiger, der sagt, das ist ein absolutes Essential und das ist mit der geistliche Niedergang, weil die Gemeinden das nicht mehr praktizieren. Also für ihn ist es ein ganz wesentlicher Punkt, aber wohl das Gros der Christen, der glaubenden Christen, der evangelikalen Christen ignoriert das irgendwie oder geht darüber weg. Es gibt auch noch eine kleine Gruppe, die theologisiert das weg. Danach hat das überhaupt nichts mit uns zu tun, sondern es ist irgendwie so eine jüdische Sache, die für uns jetzt heute gar keine weitere Bedeutung hat. Und deswegen, weil da auch so viele Dinge durch den gemeindlichen Raum wabbern, möchte ich das auch ein bisschen breiter eingebettet sehen und von Anfang an sagen, was hier ausgeführt wird, das ist Liebe pur. Das ist nicht irgendwie eine andere Seite, eine Seite Jesu, die man lieber gar nicht so nennt, sondern das ist eigentlich Ausfluss der fürsorgenden Liebe. Man nimmt das Schicksal eines Menschen, in dem Fall den Irrweg eines Menschen, so ernst, dass man nicht einfach nur zuguckt. Das müssen Sie immer im Hinterkopf haben. Darum geht's. Es geht nicht darum, dass man jemand eins auswischt oder ihn irgendwie bloßstellt oder sonst irgendwas, sondern es geht, und das werden wir hoffentlich heute Abend auch nochmal sehen, um das Gewinnen. Gewinnen für Jesus, zurückgewinnen. Und das ist ganz wichtig. Sie müssen sich immer vor Augen stellen, die Familie, dann haben Sie ein gutes Bild. Wenn eins Ihrer Kinder oder ein Bruder von Ihnen oder leibliche Schwester irgendeinen komischen Weg geht, da würden Sie, wenn Sie ein einigermaßen intaktes Verhältnis haben, auch nicht einfach nur zugucken. Sie würden versuchen, ihm ins Gewissen zu reden, ihm die Konsequenzen seines Handelns, seines Tuns oder seines Unterlassens aufzuzeigen. Aber gerade, weil er Ihnen wichtig ist, beim Nachbarfamilie würden Sie das nicht unbedingt tun, wenn Sie nicht ein gutes Verhältnis haben. Also bitte bekommen Sie das Ganze nicht von vornherein in den falschen Hals, biegen Sie nicht gleich an der falschen Stelle ab. Also da haben wir sozusagen die Liebesgebote und da haben wir all das Wunderbare, die Barmherzigkeit. Ja, und dann gibt es leider auch in der Bibel noch so eine strenge Seite. Und das ist jetzt mal so eine Predigt von der strengen Seite. Nein, das ist ein Herz Gottes der Liebe, aber die Liebe kann auch streng sein, weil sie liebt. Wir finden diesen Text ja im Matthäusevangelium, und das Matthäusevangelium ist vielleicht das älteste Evangelium, manche sagen auch das Markusevangelium. Jedenfalls für uns ist wichtig, dass Matthäus, von dem ja die frühchristlichen Zeugen wie Papias um 125 nach Christus, Irenäus, Bischof von Lyon um 180 und auch andere, Origenes etwa um 230, sagen, es war der ehemalige Zöllner und spätere Apostel, Matthäus, der dieses Evangelium niedergeschrieben hat. Wenn das so ist, und das altkirchliche Zeugnis ist eigentlich einstimmig und spricht auch gar nichts dagegen, dann hätte natürlich gerade dieser Bericht Matthäus 18, 15 bis 17 auch bei ihm sehr persönlichen Hintergrund. Denn wir haben ja so gehört, wie es endet, so sei er dir wie ein Zöllner. Heide war er nicht, er war Jude, aber ein Zöllner. Und das war somit so ziemlich das Letzte, weil der kollaborierte mit der Besatzungsmacht. Und das war schon Sünde, schwere Sünde an sich gegen das jüdische Volk. Die Besatzungsmacht waren die Römer, die dem Volk Steuern auferlegten. Die wurden durch Einheimische eingetrieben, die immer noch was draufgeschlagen haben, ja, für ihre eigene Kasse. Und da wurde, so sei er der wie ein Heide oder Zöllner. Heide war er nicht, aber Zöllner, also ein Sünder par excellence. Wir dürfen auch nicht den Fehler machen, das ist jetzt ein judenchristlicher Kontext, und sagen, das sehen wir schon, damit haben wir ja nichts zu tun. Denn wer kann bei uns schon ein Heide, ein Goyim, einer aus den Völkern sein? Sind wir doch alle irgendwie mehr oder weniger jetzt in der heutigen Zeit, oder ein Zöllner. Das ist in dieser Situation gesprochen, denn das Matthäusevangelium war vor allem für frühe Christen in Judäa. Matthäus, das habe ich gesagt, wäre ein besonders guter Zeuge, nicht nur, dass er Jesus gesehen und gehört hat und diese Rede auch gehört hat, sondern als Zöllner hat er erfahren, was Vergebung ist, wie Jesus ihn berufen hat. Und dann nicht irgendwie zu irgendeiner Kleinigkeit, sondern zum Apostel. Matthäus ist vor allem wichtig, die Beziehung zum Alten Testament. Das hat eben mit den Hintergrund, dass er seinen Brüdern dem Fleisch nach in Judäa, den Juden vor allem zeigen will, Jesus ist der Messias. Jesus ist der, der gesagt hat. Und deswegen knüpft er immer wieder an alttestamentliche Aussagen. Er erklärt zum Beispiel auch jüdische Bräuche nicht, braucht er nicht, ganz anders Johannes oder Markus, wo immer wieder erklärt wird, das machen die Juden aber weil. Also das muss man Menschen erklären, die eben nicht in diesem Kulturraum, in diesem religiösen Raum aufgewachsen sind. Er wendet sich also sehr stark an Judenchristen, und die erste Gemeinde war ja, und die ersten Gemeinden rein judenchristlich, bevor das Evangelium dann hinausgegangen sind. Er schreibt sein Evangelium, so wie die anderen drei auch, wie es Johannes in Johannes 20, Vers 31 sagt: Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und da hat Gott Gnade geschenkt, dass die Augen- und Ohrenzeugen noch selber alles aufgeschrieben, beziehungsweise zu ihren Lebzeiten noch aufgeschrieben wurde. Also wir haben sozusagen aus erster Hand, nicht schon, ich meine, in der historisch-kritischen Theologie, da verlagert man das dann ins zweite, dritte Jahrhundert, aber das können wir vergessen. Nach biblischem Zeugnis und frühkirchlichem Zeugnis haben die Augen- und Ohrenzeugen selber noch das aufgeschrieben. Wir haben aus erster Hand, das waren wirklich die Zeugen. Und wir sind nicht darauf angewiesen, dass es eine ewig lange Traditionskette gibt, ja, wie die Pietistenpost, und der vierte, fünfte erst hat dann schon mit vielen Fälschungen und Ergänzungen das aufgeschrieben, sondern das war wirklich die Apostel. Und ich erinnere nochmal, Matthäus hat Jesus gesehen. Matthäus weiß, in welchem Umfeld das geredet wurde. Er hat die ganze Geschichte mitgemacht. Und was viele vergessen, die Evangelien wurden allesamt in den 50er, 60er, 70er Jahren geschrieben. Johannes noch später. Das gibt von daher schon gar keinen Sinn zu sagen, das ist alles noch Königreichslinie allein und das hat mit der Gemeinde nichts zu tun. Es ist geschrieben worden, als die Gemeinde schon längst existierte, als Paulus schon seine Missionsreisen machte, als Paulus schon in Jerusalem Bericht erstattet hatte. Aber es hat immer einen speziellen Charakter, und gerade die Evangelien haben einen Doppelcharakter. Sie wurzeln sozusagen in der Erwartung des Volkes Israel als auserwähltes Volk, zu dem der verheißene Messias-König gekommen ist, um die Königreichserwartung zu erfüllen. Und sie blicken je länger, je mehr schon prophetisch auch in die Gemeindezeit. Ja? Weil Jesus natürlich gewusst hat, dass er letztendlich verworfen wird, dass er ans Kreuz geht und so weiter, und dass auch das Angebot am Pfingsten abgelehnt wird. Und so blickt er immer wieder schon prophetisch auch in die Gemeindezeit und hält Passagen in seinem Dienst, die der Jüngergemeinde als Anbruch der werdenden Gemeinde gesagt werden für die Gemeindezeit. Ist das zu kompliziert formuliert? Also die der Gemeindezeit gelten, er spricht aber auch noch so, als könnte das Reich jetzt kommen. Und wenn Sie mal unter diesem Aspekt so die, gerade das Matthäus-Evangelium durchgehen, dann merken Sie, wie der Schwerpunkt sich verlagert. Am Anfang kehrt um, tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, nämlich in der Gestalt des Königs und die Verfassung des Reiches, Bergpredigt und all diese Dinge. Und vor allem Matthäus 12 ist dann ein Knackpunkt, wo Sie sagen, das tust du nicht aus der Kraft Gottes, sondern in der Kraft des Beelzebul, des Obersten der Dämonen. Und von da an redet er nur noch in Gleichnissen. Und das wird immer verborgener und die Gemeindelinie taucht noch nicht klar, aber immer wieder prophetisch am Horizont aus. Und wie wir sehen werden, ist gerade Matthäus 18, so sind sich die Ausleger eigentlich einig, eine klassische Gemeinderede, in der Jesus kurz vor seinem Sterben und seinem Wissen, der Vater wird mich bestätigen der Auferstehung, prophetisch in die Zeit blickt, wo er davon ausgeht, es wird die Jünger noch geben, es wird eine Gemeinde geben und wo er ihnen jetzt schon erste Lebensregeln und Gebote gibt aus Liebe. Wir haben jetzt nicht die Zeit, den Text ganz sauber durchzuarbeiten, das würde eine Bibelstunde erscheinen. Aber wenn Sie das mal zu Hause tun wollen, dann sehen Sie in Matthäus 17, da geht es noch um Mose und Elia. Das ist eine Sache des Zeugnisses und so weiter. In Matthäus 19 kämpft Jesus wieder mit den Gegnern und den Juden. Und Matthäus 18, da heißt ausdrücklich, er wandte sich aber an seine Jünger. Das hat einen internen Charakter. Was Matthäus hier überliefert, das ist Sache für den Zwölferkreis und den erweiterten Jüngerkreis und damit für die kommende werdende Gemeinde. Nur das wollte ich Ihnen klar machen. Ja, muss immer gucken bei den Evangelien, wo stehen wir da, was wird angesprochen. Also wir haben es in Matthäus 18 mit einer Gemeinderede zu tun. Matthäus ist sowieso das Gegenstück zu dem, was heute gern in den Gemeinden ventiliert und betrieben wird. Er ist einer, der die Lehre besonders betont und den Lehrer Jesus groß macht. Kommt ja heute immer weniger vor. Heute ist ja das Wichtigste Emotionalität. Das Herz muss berührt werden, aber Herz im Sinne von Gefühl. Die Bibel tickt gar nicht so. Die Bibel sagt, das Herz ist sehr wichtig, also das Gefühl, aber es sollte nicht bestimmend sein. Und entscheidend sind Fakten. Und diese Unnüchternheit hat ja die Bibel auch für die letzte Zeit vorausgesagt, für die Gesellschaft und auch für die Gemeinde. Und da wollen wir jetzt keine gesellschaftliche Analyse betreiben, aber schauen Sie sich mal an, wie getrieben die öffentliche Diskussion auch ist, wie unsachlich, wie unnüchtern und was viele sagen und dann wogt es hin und her und du denkst, ja, wo sind die Fakten, die wirklichen Fakten? Was ist eigentlich wirklich mal durchdacht? Und diese Welle, die natürlich auch von der unsichtbaren Welt ausgeht, die schwappt immer mehr in die Gemeinden. Es geht um Gefühl und das muss man spüren und man muss berührt sein. Liegt natürlich auch in der Kälte unserer Zeit, dass die Menschen verlangen nach Wärme und geborgen haben, dass die Beziehungen schwierig werden, die Familien schwieriger sind und mehr Familien auch scheitern und zerbrechen. Ich verstehe das. Aber letztendlich ist es nicht wirklich ein tragender Grund für ein christliches Leben. Wenn es wirklich in die Soße geht, Entschuldigung, dann nützt das Gefühl nicht so viel. Ich habe nichts gegen das Gefühl. Es ist nur nicht der Steuermann am Ruder unseres Lebensschiffs. Das sollte es nicht sein. Ja? Also stellen Sie mal vor, ich musste jetzt am Sonntag aufgrund einer Beerdigung da ins Ruhrgebiet hochfahren. Ja, glauben Sie, da habe ich gesagt, naja, also ich weiß ja ungefähr, wo dieser Ort liegt. Ich fahre mal los. Da komme ich schon klar. Nee, da habe ich mein Navigationsgerät, meine Luise instruiert und die Luise hat mir dann genau gesagt und siehe da bin ich richtig gelandet. Das sind Fakten. Ja? Verstehen Sie? Und wenn Sie Ihren Lebensweg suchen nach Gefühl und aus dem Bauch heraus, das wird nicht klappen. Auch im Glaubensleben nicht. Da werden Sie schneller Schiffbruch erleiden in Beziehungen und in anderen Dingen, als man oft das für möglich gehalten hat. Also Matthäus betont sehr stark den Lehrer Jesu und überliefert deswegen 5 große Reden. Die eine kennen wir alle, das ist die Bergpredigt, Matthäus 5-7. Die zweite ist die Aussendungsrede, Matthäus 10, die dritte die Gleichnisrede, Matthäus 13, dann jetzt unsere, die Gemeinderede, Matthäus 18 und die fünfte, die Endzeitrede, die haben wir ja, was meine Bibelstunden betrifft, die letzten Jahre hier auch behandelt, Matthäus 24, 25. Paulus spricht in 1. Timotheus 6, Vers 13 von den gesund seienden Worten unseres Herrn Jesus Christus. Das sagt nicht, das war alles vor Kreuz und Auferstehung, das hat uns nichts zu sagen. Die gesund machenden und gesund seienden und gerade ausrichtenden Worte unseres Herrn Jesus Christus. Also schauen wir in die gute, gesund machende Lehre Jesu Christi, die er seiner Gemeinde gegeben hat. Es ist verbindlich. Manchmal denke ich, dass wir ein Christenleben führen, bei dem Gott sich uns anpassen muss und nicht wir Gott. Sehen Sie, es sind ja schon manche Texte sehr herausfordernd in der Bibel. Aber ich kann doch nicht als Menschlein mit meinem kleinen Horizont dann sagen, das will ich aber nicht oder das akzeptiere ich nicht oder das ignoriere ich. Also kann ich doch mit Gott nicht umgehen. Das muss ich mal überlegen, ja. Also wenn etwas Herausforderndes kommt, dann ist es eine Herausforderung, die Gott an uns stellt und der haben wir uns zu stellen und uns nicht einfach wegzuducken. Das ist eigentlich kindisch. Das ist eigentlich unmündig. Die Dinge, also da will ich nichts davon wissen, ja. Wie die kleinen Kinder, wenn es ernst wird oder so. Also ich bin nicht da, ne. Natürlich können Sie sagen, so wie der das versteht und auslegt, das halte ich für falsch. Aber wir haben es immer noch mit Gott zu tun. Sie müssen mit diesen Texten klarkommen. Und es wundert mich immer, dass manchmal Christen so einfach sagen, ja, nein, und sich da aufregen über bestimmte Dinge, aber sich eigentlich der Bibel, dem Wort Gottes, gar nicht mehr stellen. Jetzt aber zur verbindlichen Leitlinie. Wir haben hier eigentlich einen Spezialfall. Und um Ihnen die Struktur zu zeigen, habe ich A, eine Folie vorbereitet und B, habe ich Ihnen Kopien gemacht. Und damit jetzt nicht die nächsten 3 Minuten ich einfach nur in die Leere des Raumes spreche, singen wir jetzt nochmal 82, 83 und meine 2 Brüder werden Ihnen dann hier die Kopie zukommen lassen. Also wir singen noch einmal Jesus höchster Name. Einfach in jede Reihe gehen. Ja, ich weiß, das kann man kaum lesen, aber drum haben Sie es ja vor Augen. Ich weiß nicht, ob 100 reichen, ansonsten bitte ich Ehepaare in friedlicher Eintracht zu zweit reinzuschauen. Es dürfen auch 2 Geschwister so miteinander reinschauen, müssen nicht unbedingt miteinander verheiratet sein. Ne? Also das ist einfach eine Struktur, in der mal dargestellt wurde oder versucht wurde, etwas Übersicht in diesen Text zu bringen. Und die Grundidee ist die, dass wir in den Versen 15 bis 17 den Spezialfall haben der Grundsätze, die in 18 bis 20 genannt sind. Also der Grundsatz ist, ich lese jetzt mal ab Vers 18, Amen, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Und genau das geschieht für den Spezialfall der Ermahnung eines sündigen Gemeindegliedes in diesen drei Stufenverfahren. Das eine ist der Grundsatz und das zweite ist auch ein Grundsatz. Da geht es wieder um die Einheit und das Handeln im Namen Jesu. Wiederum sage ich euch, Vers 19, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist also der Grundsatz und der Grundsatz ist immer die Einheit der Gemeinde, von Gott geschaffen, durch Vergebung, durch Erlösung. Und das Einssein, aber nicht in menschlicher Weise, also wir mögen uns und wir sympathisieren miteinander und der wählt, wie ich wähle und so, das spielt eigentlich zunächst mal keine Rolle, sondern wir sind eins in Christo, wie man in einer Familie einen Vater und eine Mutter hat. Und wir wissen, dass wir zusammengehören und wir wollen zusammengehören und wir wollen den Willen unseres Vaters im Himmel tun. Also in seinem Namen heißt nicht ein mystisches Verständnis, ich bete irgendwas und dann sage ich noch im Namen Jesu, sondern das heißt nach seinem Willen, ja, in Übereinstimmung mit ihm, das ist in seinem Namen. Und jetzt haben wir den Spezialfall oben. Der Spezialfall ist, Gott gibt der Gemeinde Autorität. Er gibt die Autorität zu binden und zu lösen. Hier Vergebung zuzusprechen oder Sünde zu lassen. Und wie sieht es aus? Das ist dieses dreistufige Verfahren, das wir jetzt anschauen werden. Sie können ja diese Übersicht liegen lassen und immer wieder draufschauen. Mir geht es jetzt natürlich nur um die Verse 15 bis 17, aber die sind natürlich eingebunden in Matthäus 18 und hier insbesondere in die Verse 18 bis 20. Unser Text fängt ja schon an, dass es heißt, in manchen Übersetzungen, wenn dein Bruder gegen, gemeint ist auch die Schwester, wenn dein Bruder oder die Schwester gegen dich sündigt. Aber das ist zwar in einer Handschrift bezeugt, aber das lässt sich nicht halten. Wenn man so übersetzt, dann würde das ja bedeuten, nur derjenige, gegen den gesündigt wird, soll aktiv werden, alle anderen nicht. Also ein Bruder stiehlt einem anderen Bruder dann das Kraftfahrzeug, ja, du siehst es, denkst, Mensch, ist doch der Jupp von der Gemeinde, der hat doch vorher noch im Chor gesungen und so, ist ja nicht auch Gemeindeleiter, und er klaut jetzt das Auto vom Hans. Ja gut, aber in der Bibel steht, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, war ja nicht mein Wagen. Das wäre die Konsequenz, wenn diese Übersetzung stimmt. Aber das kann man relativ leicht zeigen, dass es sich um eine spätere Ergänzung heißt. Der richtige Text muss heißen, wenn aber dein Bruder sündigt. Das bedeutet, wenn jemand einen anderen Sündigen sieht, er muss selber gar nicht betroffen sein. Das ist sehr wichtig und wir werden auch gleich verstehen, warum das so ist. Zunächst mal müssen wir festhalten, Jesus sagt, es wird auch Sünde nach Pfingsten, nach Auferstehung Pfingsten geben. Ich meine, als ich mich vorbereitete heute Nachmittag, habe ich gedacht, da muss ich ja bloß sagen, guckt doch mal in euer Leben und in meins. Also wer da sagt, es gibt keine Sünde mehr, der muss nicht nur Tomaten, der muss Melonen auf den Augen haben. Aber es gibt immer wieder diese Heiligungslehren, die sagen, wir können hier einen Heiligungszustand erreichen, indem wir nicht mehr sündigen. Das lehrt die Bibel meines Erachtens nicht. Solange wir hier im Fleisch sind, sollen wir nicht sündigen, müssen wir nicht sündigen, aber es wird nüchtern betrachtet vorkommen. Man muss nur einmal die apostolische Briefliteratur betrachten und da muss man Gerhard Mayer recht geben, wenn er sagt, es gibt keine idealen Gemeinden. Nehmen wir mal die 7-Cent-Schreiben-Gemeinden, Philadelphia kommt sehr gut weg, aber bei keiner Gemeinde ist alles in Ordnung. Oder die Briefe an die Korinther, an die Galater. Es gibt immer etwas auch zu korrigieren, zu sagen, noch sind wir auf dem Weg. Noch sind wir nicht vollkommen. Also, dass Sünde vorkommt, ist so. Und es ist schon mal ganz wichtig, dass wir dann nicht so tun und sagen, ach du Schreck, jetzt, wenn ich das gewusst hätte, dass es noch Sünde in unserer Gemeinde gibt, dann wäre ich woanders hingegangen. Also da ist man noch ziemlich am Anfang des Glaubens, wenn man denn überhaupt schon gläubig ist. Das gehört dazu und auch wie man damit umgeht, wie man mit Sünde umgeht. Sie wissen ja, wie Sie mit Ihrer Sünde umgehen. Ja? kämpfen wie der Löwe, dass es besser wird. Nee, so bin ich, aber du bist anders, Jesus, und ich komme damit zu dir und du kannst mich und hast mich erlöst von dieser sündigen Neigung. Keine Garantie, dass ich nicht wiederfalle, aber ich darf alles ins Licht Jesu stellen und was ins Licht Jesu kommt, ist Licht und ist vergeben und weiter geht's. Ja, das ist, aber nicht alle tun das. Und auch das haben wir schon erfahren. Es gibt ja Dinge, die tragen wir länger miteinander rum. Und es gibt Dinge, die erkennen wir gar nicht. Haben Sie bei sich auch schon erlebt. Also ich habe schon manche Sache gehabt, da habe ich erst nach Monaten gemerkt, manchmal nach Jahren, und es mag vielleicht auch Dinge geben, da habe ich es noch gar nicht gemerkt. Und wenn man merkt, dass etwas schiefgegangen ist, dann darf man das bereinigen. Jetzt geht es hier aber um ein geistliches Verfahren, wo jemand das nicht merkt. Und zwar geht es nicht um eine Kleinigkeit. Also es muss aus dem Zusammenhang erkennt man, es muss eine offenbare, eine klare Sünde sein. Es darf nicht zweifelhaft sein, kann man so sehen oder kann man auch so sehen. Es muss eine Intensität, eine gewisse Schwere da sein. Es muss wirklich etwas Bedeutsames sein. Es muss eine Uneinsichtigkeit vorliegen. Also es ist auch nicht unsere Aufgabe, bei jedem, bei dem wir irgendwas sehen, hinzugehen und zu sagen, du, ich habe gerade gesehen und so weiter. Ja? Sondern wo man wirklich wie bei einer Familie sagt, Mensch, was macht mein Bruder, mein älterer Bruder? Ich muss mit ihm reden. Ja? Und das springt mir auch nicht wegen jedem bisschen dahin. Ja? Es gibt ja auch Dinge, die geschehen unabsichtlich. Letzten Samstag bin ich von Zürich gekommen, bin schwarz gefahren, damit der S11. Weil ich dachte, ich hätte die Fahrkarte bis Langsteinbach gelöst. Zum Glück habe ich es erst zu Hause gemerkt und ich stellte mir das Gesicht des Schaffners vor, wenn ich mit der Spezialausrede komme, sage ich, habe gedacht, ich hätte. Ja, sagt er, das vergessen Sie es und ich weiß nicht, 60 Euro oder was. Aber der Herr hat Gnade geschenkt, ich wurde nicht kontrolliert. Ja, Schwere der Sünde, Uneinsichtigkeit, ein Verharren in der Sünde. Da muss man eine Zeit lang warten, da muss man dafür beten, da muss man antippen. Das, ja, also nicht losstürmen, ich bin jetzt der Hans, sag allen Bescheid, sondern zurückhaltend, vorsichtig mit Gebet, mit Liebe und Takt. Jetzt ist aber wichtig, was auch Hintergrund dieser Gemeinderegel ist, Gott will seine Gemeinde schützen und kämpft um den Einzelnen. Und es fällt uns in unserer individualisierten Zeit schwer, sagen wir, ja, Moment mal, das geht doch uns nichts an, das ist doch dem seine Sache. Also das muss der doch wissen. Warum dürfen wir uns jetzt einmischen? Und daran ist der Fehler, dass wir eine Gemeindevorstellung haben, wie von einem Verein, in dem man freiwillig eintritt, mehr oder weniger mitmacht und wenn es einem nicht mehr passt, geht man wieder raus. Das ist die Gemeinde nicht. Die Gemeinde ist der Leib des Christus, berufen mit heiligem Ruf, zu Aufgaben, die mit der Welterrettung zu tun haben. Ich trete nicht einfach in den Club ein und aus und mache mit, wann ich will und wie ich nicht will, sondern ich bin Eigentum Jesu, habe ein Ja gefunden, bin bewusst Glied am Leib des Christus. Er ist mein Herr, mir zum Besten und für alle, die mit mir zu tun haben. Und das ist eine ganz andere Haltung. Ich bin jetzt nicht mehr sozusagen freischaffender Künstler und heute habe ich keine Lust, also ja, sondern ich bin in den Dienst gestellt. Und wenn ich nicht, entschuldigen Sie das Wort, funktioniere, dann gibt es ein Problem. Und das Schöne ist, dass Gott nicht einfach sagt, ist egal, solche wie dich gibt es Tausende, die tauschen wir mal eben aus. Gott sei Dank nicht, sondern er sagt, du, dich will ich, dich habe ich erwählt und um dich kämpfe ich. Und ich lasse ihn auch nicht irgendwie einfach in die Irre gehen. Und diese Haltung sollten wir auch haben. Das ist also ein Liebesgebot. Heute habe ich in einer Auslegung gelesen, das fand ich so gut. Man könne ja die 10 Gebote auch mal umgekehrt lesen, die 10 Worte an Israel. Und dann sagte der Ausleger, na, er ist ganz froh, dass andere nicht morden, andere nicht seine Frau ihm ausspannen, seine Sachen klauen. Das fand ich ganz befreiend, mal diese Perspektive. Ja, nicht du sollst nicht, sondern wie schön ist es, dass andere sich an diese Lebensregeln auch halten sollen. Ja? Okay, also Sie merken, ich will immer wieder das Positive sehen. Gott will nicht sagen, so das Leben muss hier möglichst ein Graus sein. wehtun. Und wenn es noch nicht wehtut genug, dann machen wir es möglichst eng und streng, damit die auch gar nichts haben, sondern er will, dass Leben gelingt. Und er sagt bestimmte Dinge, da müsst ihr sehr aufpassen. Und wenn es doch passiert, dann gibt es ein gutes Verfahren, wieder in die Spur zu kommen und anderen zu helfen. So reagiert die Liebe. Und die Liebe sagt nicht, ach, auch egal, Hauptsache bei mir stimmt's. Und Gott ist sehr besorgt um die Gesamtgemeinde. Er sieht jeden Einzelnen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Aber er sieht uns auch immer in der Kooperation in der Gemeinde zusammen. Und er kann uns ohne das eine das andere nicht denken. Es geht nicht. So wie ich eine Leber habe, aber die ist untrennbar mit meinem Organismus verbunden. Es ist ein wichtiges Organ oder mein Herz oder meine Lunge oder mein Arm oder meine Hand. Aber kann man sich auch nicht ohne Leib denken. Deswegen geht es hier nicht nur um den Einzelnen, wenn er in der Sünde verharrt, sondern dass die Gesamtgemeinde auch keinen Schaden nimmt. Ein Kommentar dazu. Wer aber als Jünger, Bruder sündigt, gefährdet sich selbst und andere. Er gefährdet die Gemeinde, da durch seine Sünde ihren guten Ruf verliert und somit missionarisch behindert wird. Wenn ein Geschäftsmann betrügt und lügt, und er ist stadtbekannt oder dorfbekannt, dass er in die Gemeinde geht. Und die sprechen dann Leute drauf an. Das ist sehr, sehr peinlich. Und die unterscheiden natürlich überhaupt nicht. Das sind dann die Christen. Ich meine, dass das nicht so undifferenziert stimmt. Das gibt es auch in anderen Dingen. Aber es nimmt schon Schaden. Und somit, so der Ausleger, missionarisch behindert wird. Und außerdem andere Gemeindeglieder ebenfalls zur Sünde verführt werden. Es gibt manche Dinge, da muss man offen dazu stehen, zum Schutz für andere. Ich habe mal zu jemandem gesagt, weißt du, es geht gar nicht darum, dass du, für dich ist das ist jetzt in Ordnung, aber du musst es sagen, damit die jungen Leute sehen, dass du da umgedacht hast. Stop, das Vorbild. Ja? Du brauchst es für dich eigentlich nicht mehr und wir brauchen es auch nicht. Aber unsere Jungmannschaft, die braucht es, dass man sagt, das war nicht richtig und der Herr hat mir das gezeigt. Er gefährdet die Außenstehenden, weil die Gemeinde ihre Anziehungskraft verliert und die Nichtjünger in ihrem sündigen Wandel bestätigt. Ein Jünger, der sündigt, trägt deshalb größere Verantwortung als ein Nichtjünger. So dieser Ausleger. Also bei offenbarer Sünde sollen wir die Augen nicht verschließen. Ich könnte es noch pointierter sagen, wer schweigt, der liebt nicht. Wer liebt, der spricht. Oder der reagiert, muss nicht immer gleich ein Gespräch sein, aber der geht da nicht einfach drüber weg. Und nun gibt es ein dreistufiges Verfahren. Und das Ziel ist immer, wenn Sie den Text anschauen, es geht immer ums Gewinnen. Vers 15, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er gehört hat, so hast du ihn gewonnen. Und das ist ein typischer Ausdruck, wie man jemand von Herzen fürs Evangelium gewinnt. Paulus sagt zum Beispiel in 1. Korinther 9, 19, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viel wie möglich gewinne. Das gleiche griechische Wort. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Gleiche Wort. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selber nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denn die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin alles allen geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Und genau dieser Begriff taucht eben auch auf in Vers 15. Er ist und sie ist, er ist ein Bruder und bleibt ein Bruder, sie ist eine Schwester und bleibt eine Schwester, aber sie muss zurückgewonnen werden, weil sie auf einem Irrweg ist, in dem sie Schaden nimmt und die Gemeinde Schaden nimmt. Das ist also die Ausgangssituation. Es geht, und man merkt ja, ich meine, das Evangelium wird doch nicht verkündigt, um den Menschen was Böses zu tun, oder? Wenn wir nächstes Jahr unsere Evangelisation haben oder Sie sich jemand ein Zeugnis geben möchten, dann tun Sie das doch nicht und sagen, dem blase ich aber jetzt mal den Marsch und sage ihm, wo es lang geht. Das ist doch nicht unsere Motivation. Da merkt man schon bei der Wortwahl, dass du ihn gewinnst, dass du ihn zurückgewinnst. Das wird auch sehr deutlich in anderen Übersetzungen, die von zurückerhalten, zurückgewinnen sprechen, von Herzen gewinnen. Ein Sprachkundler spricht von einem echten Terminus der Missionssprache. Und ausgerechnet diesen Terminus, diesen Ausdruck der Missionssprache, verwendet Matthäus hier beim sündigen Bruder, dass du ihn gewinnst, zurückgewinnst, dass er das erkennt, dass er wieder funktionstüchtig ist, dass er wieder eingegliedert werden kann, dass die Sache wieder in Ordnung kommt. Hallo, ist das schlimm? Das ist doch schön, dass sich jemand um jemand müht. Es geht also um einen Liebesdienst. Lieblos wäre nichts zu sagen. Ich wiederhole nochmal, wer liebt, der spricht. Interessant ist auch die Formulierung, der gehe hin zu seinem Bruder. Wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Gegenteil wäre, hast du gehört? Hat es doch eine Sauerei, was der wieder da vom Bock schießt. Es gibt natürlich klärende Gespräche, bei denen man sich über etwas versichert, weil man vielleicht selber falsch liegt. Aber das ist sehr zurückhaltend. Man muss manchmal mit jemand reden, ob man das überhaupt richtig sieht. Ja? Aber ansonsten geht es, und da merken wir schon, was die Bibel hat, um etwas sehr Intimes. Gott versucht jede Sache, die schräg ist und die irgendwie kein gutes Licht bringt, im möglichst kleinen Rahmen zu lassen. Das Gegenstück ist es, ein schwarzes Brett zu schlagen. Und wenn das schwarze Brett nur irgendein Quatsch und Schwatzbruder oder Schwatzschwester in der Gemeinde ist. Wir hatten früher an unserer Dienststelle solche schwarzen Bretter in Menschengestalt. Und wir haben uns dann manchmal einen Spaß gemacht und irgendwelche Informationen gestreut und freuten uns dann, mein Kollege und ich, wie die uns dann über den großen Bogen wieder erreichen und was uns dann erreicht und wie das verfälscht wird. Ja? Also du hast bestimmten Leuten nur sagen, pst, komm mal her, ich sag das, darf es aber niemand sagen. Ja? Und es ging dann ruckzuck und schneller, wie du gucken konntest, kam irgendeiner wieder, nachdem es überall rumgegangen ist, hast du schon gehört? Ich sag's aber nur dir. Und das sind so Sätze, die wir beginnen mit, behält's aber für dich. Ich soll dir eigentlich nicht, aber. Das ist so ein Unding. Ja? Also, wie gesagt, das mag Ausnahmen geben, aber der Grundsatz ist, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin. Der ist dir wertvoll, geh hin. Nicht zu anderen, geh hin. Zu mir kommen manchmal Leute und sagen, kannst du dem oder jenem was sagen? Sag ich, geh doch hin. Ist doch, wenn du da ein Problem hast, außer es wäre was ganz Spezielles, wo ich sage, okay, das verstehe ich, aber geh hin. Das ist auch Ausdruck der Liebe. Und dann nicht von oben und nicht hier, jetzt kommt mal der Superheilige und der sagt dir mal, du armes kleines Sünderschwein, wie die Sache zu laufen hat. Sondern hier kommt ein begnadigter Sünder, der so froh ist, dass Gott ihm vergibt. Und dem es wirklich weh tut und der aber auch schon manches Ding geschossen hat. Und bitte, bitte denk doch mal darüber nach. Das ist die richtige Haltung. Und wenn wir das gemacht hätten und machen würden, es würde eine geistliche Explosion in der Gemeinde geben. Die Dinge blieben im kleinen Kreis. Wie viel klärende und segnende und guttunende Gespräche, denn die zwei, die so miteinander umgegangen sind, die haben danach ein Band, das so leicht nicht zu zerschneiden ist. Das wäre sozusagen auf unterster Ebene, würden da Verbindungen geschaffen. Nur die zwei wissen es. Und Gott sagt, das braucht auch sonst gar keiner wissen. Und die Sache ist für mich auch okay. Und das hat auch jeder schon erlebt, sagen wir mal, solange du vor den anderen den schönen Wetter und tollen Christen spielst und so, da musst du ja das Bild auch immer aufrecht halten und das strengt an. Ja? Aber dann gibt es auch Menschen, da hast du dich geöffnet. Ja? Und da war der Lack auch mal ab. Und da entsteht eine tiefere Gemeinschaft, eine Herzensgemeinschaft. Nicht die Sünde kultivieren, so nach dem Motto, naja, können ja nichts dafür, sind halt so, sondern aber da entsteht etwas, wo du dich wirklich zu Hause fühlst, wohlfühlst, wo du auch mal sagen kannst, dass es passiert. Das kannst du bei den schönen Lackchristen nicht machen. Die fallen ja vom Glauben ab. Und das Wichtigste ist für sie immer, dass sie gleich betonen, was sie alles nicht machen und was ihnen alles, dass man ja nicht denkt, der Lack hat irgendeine Macke. Also diesen Dienst tut man nicht vom hohen Ross, sondern auf dem Boden der Tatsachen, dass man selber ein begnadigter Sünder ist. Und das ist so wertvoll. Überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Du bist mir wichtig. Ich mache mich extra auf die Socken. Ich komme zu dir. Ich tratsch nicht über dich, sondern ich spreche dich an. Und ich spreche dich auch nicht an, so nach dem Motto, meine Güte, wenn ich so ein Sünder wäre wie du, aber ich bin es ja zum Glück nicht, aber jetzt gebe ich dir auch nochmal eine Chance, sondern Bruder zu Bruder, wie in einer Familie, bin aus dem gleichen Holz geschnitzt. Also ich verrate jetzt nichts zu Intimes, ich sage, meine Geschwister sind so ähnlich lieb wie ich auch. Und weil die auch so ähnlich lieb sind, also meine leiblichen Geschwister, da funkt's schon mal. Es kann auch schon mal ziemlich heftig werden. Und letztes Mal haben wir dann alle lachen müssen, weil dann einer gesagt hat, ach, wir sind halt doch alle aus dem gleichen Holz, ne? Versteht ihr nicht? Also, und das ist, im Glauben kann man das auch, dass man sagt, Mensch, komm, lass dich in den Arm nehmen. Ist doch Mist gewesen. Ist doch Mist gewesen. Also es ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes, auf den Bruder so zuzugehen. Das Wort, das hier steht in Vers 15, überführe ihn, das ist ein Begriff, der vom Heiligen Geist verwendet wird in Johannes 16, Vers 8. Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommt, so wird er euch überführen, el echo, von der Sünde. Jesus sagt, Offenbarung 3, 19, ich überführe und züchtige alle, die ich lieb habe. Wer lieb hat, der lässt die Dinge nicht laufen. Wer lieb hat, der hat ein weites Herz, was die anderen betrifft, und ist ich single nur eng. Aber wenn die Dinge woanders einen schädigenden, verharrenden Charakter annehmen, dann redet er aus Liebe. Er sucht zu gewinnen und zu überführen. In dem Wissen, dass er nicht überführen kann, sondern es kann nur Gott. Das ist so ähnlich. Mich hat mal jemand gesagt, du kannst ein Zeugnis geben, aber du kannst niemanden zum Glauben bringen. Das kann nur Gott. Nur Gott kann Leben zeugen. Wir sollen ein Zeugnis geben. Ich soll sagen, was ich erlebt habe oder was mich bewegt. Das ist ein Zeugnis. Das Entscheidende muss Gott tun. Das kann ich nicht tun. Sie können ihre Kinder nicht gläubig machen. Sie können sie in der Gottesfurcht erziehen. Und sie können beten, dass sie zum Glauben durchkommen. Aber sie können sie nicht gläubig machen. Und so können sie auch ihren Bruder nicht überführen. Das kann nur der Geist Gottes. Aber der Geist Gottes sagt, nun geh doch mal mutig hin. Ich weiß, dass dir das Herz in die Hose rutscht und du denkst, es gibt doch eh nur und sowieso. Mach doch einfach im Gehorsam, was ich dir sage und du wirst sehen, ich segne das. Bei aller Stümperhaftigkeit, die mit dir dazukommt. Und da dürfen wir nicht tausend Überlegungen, was wäre wenn und wie und wo. Dann machen wir es einfach. Und es ist doch schön. Du spürst doch, mir haben auch schon Leute angesprochen, einer, der hat beinahe die Stimme versagt. Die wollte mir auch was Kritisches sagen. Die hat mir auch was Kritisches gesagt. Die arme Frau, die hat mir schon leid getan. Der ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Wahrscheinlich auch ob meiner Größe. Ne? So, als ich so vor ihr stand und sie plötzlich so ganz allein mit mir im Zimmer war, sie wollte mir was Kritisches sagen. Das hat sie dann mit wackelnder Stimme noch so mit Ach und Krach und schon fast am Boden versinkend rausgebracht. Aber das war für mich fast, oder es war stärker, wie wenn die aufgetreten wäre und sagt, jetzt sage ich dir mal eins. Dass die Schwester, die so Mühe hatte, das vorzubringen, sich dennoch das angetan hat, bei mir im Büro zu klopfen, was zu sagen. Das Entscheidende macht Gott. Und wenn die spüren, Mensch, der bebt ja innerlich, der ist ja, der will mir nicht eins reinwirken. Man kann einen Bruder gewinnen. Und deswegen erzählt Jesus übrigens in der Passage vorher von den 100 Schafen und Jesus oder der Herr lässt eins, alle 99 zurück, um das eine zu gewinnen. Und danach erzählt er das von der Gemeinde. Es geht ums Gewinnen, ums Zurückholen. Eins ist in die Irre gegangen. Er lässt 99 zurück, jetzt geht es um das eine. Und frag bitte nicht, wer ist mein Bruder, wer ist mein Nächster, wer ist meine Schwester. Wenn du deinen Bruder siehst, wenn du Augen im Kopf hast, dann schrei nicht nach anderen und man sollte und man müsse, dann mach's selber. Jetzt kommt aber das Problem, wenn aber dein Bruder nicht hören will, jetzt kommt die zweite Stufe, was macht man dann? sagt man dann, ja gut, ich habe es probiert. Ich habe auch schon zu Leuten gesagt, mehr kann sie jetzt nicht machen, es ist gut. Es ist gut. Aber in dem Fall sagt Gott, nee, es ist nicht gut, weil der Schade wird noch größer, weil er ja richtig verharrt. Es wird ja sozusagen immer schwieriger. Ich meine, schon ein Unterschied, gell? Jetzt denken Sie mal, wir wären, Sie oder ich wären der Bruder, der betroffen wäre, der ermahnt wird. Also du kämpfst doch, also wenn du ein bisschen geistlich durchs Leben gehst, dann sind dir doch deine Dinge klar, oder? Und wenn dich dann noch einer anspricht, da bist du ja manchmal geradezu froh. Ja, stimmt, so ist es. Geht's Ihnen nicht so? Naja. Und dann noch zu sagen, nö. Da gehört schon eine gewisse Verhärtung dazu. Aber wenn der Liebesdruck eines Einzelnen nicht ausreicht, dann erhöht Gott den Liebesdruck. Er sagt, jetzt nimm zwei oder drei mit. Das ist das Zeugenprinzip auch dabei. Die zweite Stufe ist also, es kommen mehrere. Vers 16, wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Das ist jetzt, wenn der Bruder vielleicht auch sagt, ja gut, es ist der Horst, der da jetzt zu mir gekommen ist, oder die Luise oder die Katja, die hat doch sowieso immer, die sieht alles super eng und streng, das kannst du auch gar nicht ernst nehmen. Aber wenn das wirklich stimmt und es kommen noch zwei, drei andere mit und sagen, und ich könnte Ihnen viele Sachen nennen, auch in Gemeinden, viele, viele Sachen, dann gibt es eine ganz neue Ernsthaftigkeit. Natürlich könnten das jetzt auch schon Richtung Gemeindeleitung gehen, aber auf jeden Fall wird auch die dritte Stufe schon vorbereitet, weil sozusagen jetzt die Sache auch unter Zeugen steht. Aber Gott lässt immer den kleinstmöglichen Kreis, möglichst, ich habe jetzt gerade wieder etwas, sage ich, lass es bei dir, kleinstmöglich, dieses Pietistenpost, das ist wie ein Krebsgeschwür, das durch die Gemeinden geht. Das frisst und das ist manchmal schlimmer wie die Sache, die dann erwähnt wird. Also jetzt geht man zu zweit oder dritt hin. Er hätte auch einfach sagen können, du hast recht und jetzt beten wir zusammen und ich bringe das dem Herrn. Da hast du deinen Bruder gewonnen. Er sieht es nicht ein. Er will nicht hören. Und jetzt wird schon sehr ernst. Ich weiß nicht, wie viel Brüder oder Schwestern zu Ihnen schon in einer ernsthaften Sache gekommen sind und Sie mit Tränen und Liebe und klaren Worten von der Bibel ermahnt haben, dies oder jenes zu lassen oder zu tun. Und wie viele von Ihnen erlebt haben, dass zwei oder drei gestandene Brüder, vielleicht sogar Leitungsbrüder, zu Ihnen kommen und sagen, so geht es nicht, so geht es nicht, Bruder. Und jetzt müssen wir uns auch mal die Ernsthaftigkeit sehen. Ich bleibe mal bei unserer Gemeinde, Andrea Schäfer, Norbert Rose und ich sitzen da und sagen ein, das geht so leider nicht. Haben wir schon gehabt. Es geht nicht. Es geht nicht. Da musst du ja schon, also wie soll ich sagen, ein Beharrungsmoment in der Sünde haben und eine Uneinsichtigkeit. Da müsstest du eigentlich schon so einknicken, ja? Und das sagt die Bibel und das führt uns zur dritten Stufe. Wenn er jetzt aber nicht hören will, so sage es der Gemeinde. Es bleibt immer noch in der Gemeinde. Es geht nicht in die politische Gemeinde. Es geht nicht ins Dorf. Ich habe Geschwister erlebt, die haben sich ausgeheult bei irgendwelchen anderen im Dorf oder in der politischen Gemeinde oder beim Arzt, die mich wiederum dann angesprochen haben. Das geht gar nicht, wenn es nicht ein Notfall ist. Das geht gar nicht. Der oberste Grundsatz ist, die Gemeinde regelt ihre Dinge selber. Es bleibt immer gemeindeintern, aber der äußerste Schritt, es wird in einer Gemeindeversammlung dann auch besprochen. Und die Gemeinde ist hier durchaus in der dritten Stufe auch zum Richteramt bestätigt. Sofort kommt natürlich der Einwand, ja, aber es heißt doch, Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, auf dass sie nicht gerichtet werden. Man darf die Stellen nicht gegeneinander ausspielen. Paulus sagt in 1. Korinther 6, ihr sollt die Dinge geistlich beurteilen. Seid ihr so unmündig, dass ihr die weltlichen Richter braucht? Das ist eine Schande, wenn man weltliche Gerichte anrufen muss, weil die Gemeinde unfähig ist, die Dinge zu regeln. Das habe ich mehrfach erlebt. Ich denke an eine Schwester, da habe ich auch gesagt, dir bleibt nichts anderes übrig. Der Mann verweigert im Scheidungsverfahren, das er selber betreibt, jegliche Auskünfte. Seit Jahren sitzt auf dem Haus, wohnt drin, alles. Geht sie zum Sozialamt, sagt das Sozialamt, sie haben ja ein halbes Haus. Geht sie zum Mann, sagt er, das ist doch mir egal, guck doch, wo du bleibst. Und nach langem, bitte überlegen Sie nicht, wer es ist und wo das ist, Sie wissen sowieso nicht, hoffentlich. Und da bleibt nichts anderes übrig, wenn er so auf Stur stellt, als ihn leider zu verklagen. Sonst gibt er das nicht raus. Manchmal geht es nicht anders. Aber eigentlich, wenn das eine intakte Gemeinde wäre, ist hier auch nicht der Fall, müsste die Gemeinde das entscheiden. Der Sinn ist nicht, dass es nicht zum Rechtsstreit kommt, sondern Paulus sagt, der Rechtsstreit wird in der Gemeinde geklärt. Und das ist wichtig. Und bei Timotheus sagt er auch noch, auf dass die übrigen Furcht haben. Die Dinge werden hier in Liebe, aber klar angesprochen. Da wird nicht rumgeeiert. Wissen wir auch nicht, können wir auch nicht, weiß ja keiner so genau. Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr über Alltägliches? Wenn ihr nun alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich es euch. Kein Weiser, keiner, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern streitet Bruder mit Bruder und das vor den Ungläubigen. Wenn es natürlich um Päckchen Kaugummi geht, dann muss man sagen, was soll's, ist egal, dann sagt Paulus auch, lass dich lieber überfordern. Aber wenn es um existenzielle Dinge geht, wie bei dem genannten Fall, die Frau hat keine Existenzgrundlage, obwohl sie vermögend oder zumindest etwas hat. Es gibt extreme Fälle. Eigentlich soll es nicht so sein. Aber immer noch ist das Ziel natürlich das Gewinnen. Es geht nicht den Bruder darum, kaputt zu machen, sondern es geht, dass man ihm in massivster Weise sagt, Mensch, also kehr um. Im Namen Jesu kehr um. Ich meine, ich habe sowas noch gar nie erlebt. Ich weiß, Gemeinden, da gibt es das. Erst jetzt ist in einer Gemeinde ein Paar, ich will nicht sagen, was da schiefgelaufen ist, ist auch völlig egal. Jedenfalls, die Ältesten haben sie angesprochen und so weiter, ist einzig gewesen, Beugung und alles. Und jetzt ging es darum, muss man das jetzt vor der Gemeinde bekennen oder nicht. Und da hat sie gesagt, selbstverständlich, das ist ja der ganzen Gemeinde bekannt, selbstverständlich müssen wir vor die Gemeinde stehen und zu unserer Schuld stehen. Und da sind die zwei mit zitternden Knien da. Und das hat in der Gemeinde, also das hat eine, wie soll ich das sagen, eine Heiligkeit, eine Liebe. Die haben Unterstützung, die sind umarmt worden. Also das war geradezu das Gegenteil, als dass sie jetzt gebrandmarkt waren. Das ist natürlich auch Aufgabe der Gemeinde. Aber wenn eine Gemeinde geschlossen hinsteht und sagt, Bruder, Schwester, so nicht. Wie hart muss dann jemand in seinem Herzen sein zu sagen, und ebenso doch. Und da sagt der Herr, so leid mir es tut, damit die Gesamtgemeinde jetzt keinen Schaden nimmt und damit du merkst, wie sehr du auf dem Holzweg bist, bist du vorläufig von dieser Gemeinde ausgeschlossen. Immer noch mit dem Ziel, um dich zu gewinnen. Immer noch. Er bleibt Bruder. Paulus sagt, wenn jemand nicht hören will auf diese Worte, die ich euch geschrieben habe, so habt keinen Umgang mit ihm. Also auch massiv Verfehlung, Verharren in der Sünde über viele Jahre, massiv. So habt keinen Umgang mit, aber achtet ihn als Bruder. Ziel immer gewinnen. Ich gehe nicht auf die andere Straßenseite. Aber ich werde die engste Gemeinschaft auf den Gehorsam Christi hin abbrechen. Das ist das deutlichste Reden, das Gott wirken kann. Und wir merken auch, dass dieses Verfahren ja auch eine wirkliche Gemeinde voraussetzt. Im Volkskirchentum ist es ja gar nicht möglich. Da gibt es kein Drinnen und Draußen. Da ist die Welt so ineinander verwobbelt. Aber das ist jetzt nicht unser Problem. Eine wirkliche Gemeinde von denen, die sagen, wir gehören Jesus Christus und wir wollen in Liebe und in Treue unseren Weg gehen, mit allen Fehlern und Mängeln, die wird auch diesem Liebesgebot Folge leisten. Es habe nicht ich gesagt, es steht in der Bibel. Und jetzt dürfen Sie sich fragen, was Sie mit diesem Text machen. Ob Sie sagen, ja, okay, hör mal lieber was Liebevolles wieder. Aber ich hoffe, dass deutlich geworden ist, dass das Liebe ist, dass das Liebe ist, sich um einen Menschen zu bemühen. Ich muss vielleicht noch eins sagen, so du deinen Bruder sündigen gehst, natürlich ist der erste Schritt, wenn man zu jemand hingeht, dass man auch vorsichtig antippt. Es kann ja sein, man liegt völlig falsch. Ja? Sie kennen ja noch die Geschichte, wie eine ältere Schwester auf eine Frau zugeht und sagt, das geht ja gar nicht, dass sie den Prediger so anhimmeln. Wirft ihr das vor und dann sagt die, wieso, das ist doch mein Mann. Ach so, ja, okay. Manche Dinge erledigen sie auch ganz schnell, weil sie einfach nicht stimmen. Und wir haben ein Beispiel in der Bibel, wie dieses Verfahren Menschen gerettet hat. Wie dieses Verfahren auch zu einer tieferen Gemeinschaft geführt hat. Und das ist auch eine Chance und ich muss mir das selber sagen, dass man oft zum Zuschauen neigt, zum Dulden. Und das ist eigentlich lieblos und zerstörerisch, dass einem der andere doch nicht so wichtig ist, dass ich da hingehe und mich auch mal in die Nesseln setze, um Jesu willen. Lieber soll er doch gucken. Und dass wir darunter leiden, wenn Menschen nicht hören wollen, aber dass wir auch in der Liebe konsequent sein können und nicht eiern. Es ist auch eine Glaubensschwäche, dass man nicht darauf vertraut, dass wenn wir in Gehorsam und in Treue diesen Weg gehen, dass Gott Gnade gibt. Da wissen wir es dann doch besser wie der Herr. Das wünsche ich uns, dass wir offene Augen haben. Nicht, dass wir jetzt die Schäferhunde sind, die überall nur gucken, wo muss ich jetzt irgendwas. Aber manche Dinge, die legt uns Gott ja so förmlich vor die Füße. Und das spüren wir, da ist kein anderer da. Ich bin jetzt gefragt. Und dann dürfen wir mit viel Gebet zittern und sagen und selber gereinigt uns unter unsere Sünde stellen, diesen Weg gehen und wir werden Wunder Gottes schauen. Und die Reinheit und die Heiligkeit der Gemeinde ist Gott wichtig, denn sie ist sein Zentralorgan zur Erneuerung der ganzen Welt. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in dir das sehen dürfen, wie du beides so wunderbar miteinander verbunden hast. Eine Liebe, die unauslotbar tief ist. Eine Barmherzigkeit, eine Gnade, eine Zuwendung. Und doch in derselben Liebe, in derselben Barmherzigkeit, in derselben Zuwendung, manchmal auch streng und hart. Nicht aus Lieblosigkeit, sondern weil du genau die Seele warnen und retten willst. Weil du nicht zuschauen willst, wie ein Mensch sich zugrunde richtet. Wenn eine ganze Gemeinschaft durch Zuschauen zugrunde geht, wie das Innerste den Säuen vorgeworfen wird. Und wir danken dir, dass du uns jetzt durch diesen Text neu ins Fragen gebracht hast, neu sensibilisiert hast, dass wir neu die Ernsthaftigkeit erkennen und auch die Aufgaben des Geistes in unserem Leben ernst nehmen, dass wir unseres Bruders Hüter sind und dass wir nicht gleichgültig und lieblos dem anderen gegenüber sind. Und da schenke uns die Gnade im liebevollen Takt, die Sachen anzugehen mit viel Gebet und dem Wissen, auch wir sind begnadigte Sünder. Und wir danken dir, dass du das, was du von uns willst, auch bei uns getan hast und immer wieder tust. Gepriesen seist du und hab Dank auch für die Brüder, die das in meinem Leben schon getan haben. Amen.